Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. So einen Schneefall hätten wir jetzt zu Weihnachten gebraucht, gell? Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Aber nicht nur da draußen, sondern auch sozusagen mit den inneren Gefühlen, die man an einem solchen Tag hat wie dem grünen Donnerstag. Wenn der Schwerpunkt tatsächlich die Einsetzung des heiligen Abendmahls ist, und das ist so, dann ist in der Regel in unseren Lesungen im Gottesdienst dieses Thema ja auch vorhanden. In der Epistel war es da. Das waren die Einsetzungsworte, so wie sie Jesus gesprochen hat und wie Paulus sie von anderen gehört und weitergegeben hat. Aber unser Evangelium gerade nach Johannes, man hat im ersten Moment das Gefühl, es geht ums falsche Ende. Abendmahl ist etwas von Hand und Mund. Und die Fußwaschung, die andere Hälfte des Körpers. Lassen sich die beiden Geschichten vielleicht wirklich zusammendenken? Dass hinter diesen trockenen Worten, die bei Johannes stehen, er saß beim Mahl oder nach dem Mahl stand er auf, dass genau in diesen kurzen Worten dann auch die Einsetzung des heiligen Abendmahls, diese Veränderung des Passafestes weg von der Erinnerung hin zur Zukunft drin steckt. Ich gehe mal davon aus, aber es ist schon manchmal immer ein bisschen eigenartig. Und beim Abendessen, wenn es da heißt, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Wenn man so einen Satz hört. Ich denke, die meisten von euch haben sofort dieses wunderschöne, mehrfach übermalte Bild des heiligen Abendmahls von Leonardo da Vinci vor Augen. In der Mitte sitzt Jesus, ein Jünger lehnt vertrauensvoll an seiner Schulter, andere schauen etwas skeptisch oder erschreckt. Fragens, bin ich's, der dich verraten wird? Und auf der linken Seite, in der Mitte, im Vordergrund, mit einem im Schatten liegenden Gesicht und einem verschlagenen Gesichtsausdruck, Judas Simonsson. Ja, dem hätte man doch von vornherein ansehen müssen, dass er ein Bösewicht ist. Aber die Geschichte ist halt kein Krimi, wie er im Fernsehen kommt. Und war Judas tatsächlich so ein Bösewicht? Man könnte jetzt entlastend sagen, eigentlich nicht, denn es heißt ja hier bei Johannes, als der Teufel in ihn gefahren ist. Und auch da weiß ich nicht, ob wir gleich die richtige Assoziation haben. Man denkt dann so an Besessenheit, Fernsteuerung. Eine andere Macht ergreift Besitz von der eigenen Persönlichkeit und zwingt einen zu Handlungen, die man gar nicht begehen will. Auch das denke ich. Ist nicht das richtige Bild. Wer war dieser Judas? Und was ist mit ihm passiert? Ich will dem Johannes da nicht widersprechen, wenn er sagt, der Teufel ist in den Judas hineingefahren. Ob das jetzt ein Hineinfahren ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber der Teufel als der Satan, als der Versucher. Dann bekommt die Geschichte nämlich tatsächlich einen Sinn. Nicht der üble Kampf zwischen Gut und Böse, ein guter Gott, ein böses, gottartiges Wesen, die gegeneinander kämpfen, sondern die Versuchung kommt ins Spiel. Und Judas erliegt einer Versuchung. Ein Kollege hat vor einiger Zeit einmal ganz ernsthaft gesagt, könnte es vielleicht sein, dass ausgerechnet dieser Judas der einzige wirkliche Jünger Jesu war. Nicht bloß Kielwasserfahrer und Trittbrettschwimmer. Judas wusste vielleicht mehr als all die anderen, wer sich hinter dieser Person Jesu versteckte und verborgen hat, Judas wusste es vielleicht intensiver als andere, dass dieser Mensch aus Nazareth tatsächlich ohne jegliche Einschränkung Gottes Sohn war und ausgestattet war mit ganz besonderen Gaben und göttlichen Fähigkeiten. Und weil Judas das wusste, weil er sah, dass da ein Mensch die ihm gegebenen Möglichkeiten nicht ausnutzt, man würde heutzutage sagen, hinter seinen Möglichkeiten bleibt, deswegen hat er sich gezwungen gesehen zu handeln. Vielleicht hat Judas ähnlich wie Jesus gewusst, wo die Geschichte enden wird, nämlich in einem schmählichen Tod, und genau das wollte er nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der Sohn Gottes so schändlich zugrunde geht. Und deswegen wollte er ihn zwingen, seine Macht zu offenbaren. Wollte er ihm sozusagen auf die Sprünge helfen. Und Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was war dann mit den 30 Silberlingen? Genau, die sind ein starkes Argument dafür, dass die Geschichte so gewesen sein kann. Judas hatte es wirklich nicht nötig, für 30 Münzen den Menschen, den er vielleicht am meisten liebte, bewusst ans Messer zu liefern. Judas war das, was in unseren heutigen Vereinen der Schatzmeister ist. Er war derjenige, der den Beutel der Jüngerschaft und den Beutel Jesu verwaltete, der dafür sorgte, dass vorhandene Mittel zum Wohle aller eingesetzt wurden. Und er stammte auch aus einem nicht ganz unbegüterten Haus. Er wusste schon im Vorfeld, mit Geld umzugehen. Aber es ging nicht so, wie Judas es sich dachte. Das ist das Tragische an der Geschichte. Er wollte Jesus zwingen, seine Überlegenheit, seine ganz besondere Macht zu zeigen. Und wie reagiert Jesus, der es ja wusste, wie in unserem Evangelium steht? Er steht nach dem Abendessen auf, bindet sich eine Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Also eine Tätigkeit, die im Orient eigentlich der niedrigsten Magd oder dem niedrigsten Knechtlein vorbehalten war, wenn Gäste kamen, dass man ihnen den Staub der Wüste von den Füßen wischt. Ausgerechnet diese Tätigkeit, die jeder, der sie standesgemäß ausüben musste, zur damaligen Zeit gerne hinter sich hätte lassen wollen, die übt Jesus aus. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Nicht der Erweis der Macht und der Göttlichkeit, sondern das Zeichen der Demut und der Liebe. Aber wie es nun mal so ist, die Zeichen der Liebe werden manchmal nicht so richtig erkannt. Er kommt zu Petrus. Und er sagt, nein, nicht du mir, sondern ich dir. Und als Jesus sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Dann sagt er ganz unbescheiden, na dann nicht nur die Füße, sondern den Rest auch. Petrus hat es nicht verstanden, wie so manches Mal. Er dachte vielleicht an Reinlichkeit und nicht an Liebe, was man manchem seiner Nachfolge im Lauf der Geschichte ja auch vorwerfen konnte. Jesus macht deutlich, mit Macht und großer Herrlichkeit, mit Macht über andere, kommt man nicht weit. Mit der Liebe, da geht's voran. Mit der Demut, da bewegen sich Herzen. Klammer auf, ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich mir manches Mal gedacht habe, etwas mehr Demut würde so manch einem Machtinhaber in unserer Kirche auch gut tun. Man muss ja nicht gleich Füße waschen, aber die innere Haltung, auf die käme es an. Jesus sagt, ihr nennt mich Meister und Herr, Herrschaftstitel. Du bist ein Besonderer, du stehst über uns. Und er sagt, und wenn denn so ist, jawohl, ich bin euer Meister und Herr und trotzdem beuge ich den Rücken. Trotzdem gehe ich in die Knie und wasche euch die Füße. Ich will euch damit etwas sagen, dass nämlich selbst wenn jemand etwas Besonderes ist, wenn er sich beugt, man sich in die Augen blickt. Und so sollt ihr auch handeln. Auf Augenhöhe euch begegnen. Mit einem mit Liebe gefüllten Herzen und nicht mit dem Streben nach dem, was man möglicherweise erreichen könnte. Nicht die Ellenbogen und der Ehrgeiz sind es, die den Christen ausmachen, sondern die Liebe und die Fürsorge füreinander und umeinander. Am Ende sagt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.